Schutzstatus S nicht mehr für alle Ukraine-Flüchtlinge. Ist die Schweiz mit dem konsequent oder unsolidarisch? Mehr Geld für die Armee, dafür weniger für die Entwicklungshilfe. Bricht Politik mit der humanitären Tradition? Und Ende vom AKW Betznau droht jetzt der Strommangel. Das ist der Sonntag am 2. Advent. Schön sind Sie mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist heute meine Runde. Irene Kählin, sie ist Aargauer Nationalrätin der Grünen.
Guten Abend miteinander.
Der Lars Guggisberg, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern.
Guten Abend.
Und der Gerhard Pfister, er ist Präsident der Mitte und Zuger Nationalrat.
Guten Abend.
Willkommen hier in der Runde. Lust und Frust von der Woche. Bis jetzt war Sugus immer ein Zeltli, das zwischen den Zähnen geklebt hat. Jetzt bleibt es einem aber im Hals stecken, denn in 3 von 9 Sugushäusern aus Zürich wird allen, die dort wohnen, kurz vor der Weihnacht gekündigt, vor allem Familienleben dort, weil ja beim Bau speziell günstige Wohnungen das Ziel sind und die Kündigung gerade jetzt in der Adventszeit ist respektlos. Und mit Sugus haben die Häuser nur zu, dass sie so aussehen wie Sugus, also nichts mit der Marke. Auf der anderen Seite die Lust der Woche. Heute Morgen Millionen von Menschen in Syrien sind der Diktator Assad los. Das ist ein Grund zur Freude, denn seine unglaubliche Brutalität inklusive Giftgas-Einsatz war grausam. Jetzt gibt es eine Chance für das Land. Das ist schön, aber der Weg, dass die Chance genutzt wird, der ist noch ein weiter. Irene Kählin, Freude und Ärger bei dir?
Ja, ich würde glaube, dort ansetzen, wo du aufgehört hast, und es nicht unbedingt jetzt nur als eine Freude gesehen. Ich glaube, es geht auch ganz viel Verunsicherung mit dem heutigen Tag einher. Und so schön es ist, wenn man einen diktatorischen Herrscher loswerden kann, so gross ist jetzt Unsicherheit in Syrien. Und ich glaube, auch für die ganze Welt, und da wir wissen, dass wir schon sehr beunruhigte Welt haben momentan, glaube ich, ist es eher auch ein Grund zur Besorgnis, wie jetzt das weitergehen wird und ob es wirklich ein Befreiungsschlag kann sein für Zürcherinnen und Zürcher und mit dem dann auch für die Welt rundherum. Und meine Lust, manchmal, wenn alles so unruhig ist, muss man sich an kleinem freuen, ist, dass wir wieder eine Aargauer Nationalratspräsidentin haben mit der Maja Rinniker. Das macht einem natürlich als Aargauerin einfach nur stolz.
Danke vielmals. Lars Guggisberg, Freude und Ärger bei dir?
Ja, in dieser Woche ist so das Weihnachten so richtig in Fahrt kommen, das gefällt mir, wenn alles so ein bisschen beleuchtet ist, wenn die Leute umtriebig in der Stadt sind, aber gleich auch Freude haben dabei, wenn wir Weihnachtsmärkte haben, wenn wir Weihnachtsbäume haben, die geschmückt werden. Ich bin heute geholt für bei uns daheim. Und eben auf diesen Märkten Zeit verbringen ist wirklich ist toll. Was natürlich traurig ist gleichzeitig, ist, dass man die Märkte heute muss schützen mit so riesigen Betonklötze, die ihr sicher auch schon gesehen habt. Und das gibt mir aber schon ein bisschen zu denken, oder? Dass wir nicht mehr sicher sind im eigenen Land. Aufgrund von der Migrationspolitik, die wir haben, ist das leider ein Folge. Man muss Angst haben vor Anschlägen von irgendwelchen islamistischen Extremisten. Und das gibt mir ein bisschen zu denken.
Trotzdem kann man sagen, es ist bei uns noch nie etwas passiert.
Zum Glück.
Gerhard Pfister, Freude und Ärger diese Woche?
Also Freude und Ärger ist etwa das, was jetzt auch gesagt worden ist. Aber vielleicht, um auch noch etwas Neues zu sagen, es hat beides mit Frankreich zu tun. Freude ist, dass man nach ungeheuren Anstrengungen die Kirche Notre-Dame wieder hat können einweihen oder rückeinweihen, wieder öffentlich machen. Das ist eine grossartige Sache, wo viele Franzosen wirklich stolz drauf sein können. Der Ärger hat aber gleichzeitig auch mit dem Macron zu tun. Man sieht jetzt, was für verheerende Folgen sein Entscheid hatte, die Nationalversammlung aufzulösen, nur weil er die Europawahlen verloren hat und wie das Land jetzt in Instabilität hineingeht. Ironischerweise ist mittlerweile Italien der einzige Nachbarstaat von der Schweiz, der stabile Verhältnisse hat. Das hätte man sich vor 10 oder 20 Jahren auch nicht können denken.
Tatsächlich. Danke vielmals, Gerhard Pfister. In der Schweiz sollen künftig nicht mehr alle Ukrainerinnen und Ukrainer automatisch aufgenommen werden.
Diese Woche hat der Nationalrat entschieden, dass der Schutzstatus S nicht mehr für alle Flüchtenden aus der Ukraine gelten soll. Bei neuen Asylgesuchen kommen nur noch Ukrainerinnen und Ukrainer den Schutzstatus über, die aus einem direkt betroffenen Gebiet kommen. Befürworter argumentieren, dass in vielen Teilen des Landes normales Leben möglich sei. Für die Gegnerinnen ist eine Umsetzung sehr schwierig, weil eine Unterscheidung nach Regionen fast nicht möglich sei. Auch der Bundesrat war gegen den Vorstoss.
Lars Guggisberg, im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern schränkt die Schweiz jetzt die Solidarität mit der Ukraine ein. Das spricht doch entgegen von unserer humanitären Tradition.
Das sehe ich nicht so. Die Schweiz ist sehr solidarisch gegenüber den Ukrainern. Wir haben 112'000 Gesuche, schon der Status S. Wir haben 65'000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz leben. Und es ist richtig und auch wichtig, aufgrund der humanitären Tradition, dass man eben den Schutzbedürftigen den Schutz gibt. Aber wir haben immer mehr Sättige, die eben nicht schutzbedürftig sind. Wir haben zum Beispiel 11'000 Wehrdienstpflichtige. Wir haben aber auch Sättige, die aus Regionen kommen, die als sicher gelten. Gleichzeitig haben wir ganz viele, die regelmässig in die Ferien gehen, mehrere Wochen. Und haben aber auch Sättige Leute, die eigentlich sollten arbeiten hier, aber momentan sind es unter 30%, die hier arbeiten. Und darum ist die Solidarität am Kippen, die Stimmung ist am Kippen in der Bevölkerung. Und darum braucht es
also die Stimmung und die Solidarität ist am Kippen. Das ist die Beobachtung von Lars Guggisberg.
Ich sehe es anders. Ich erlebe nach wie vor eine grosse Solidarität von der Schweizer Bevölkerung mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Es gibt Probleme. Die kann man aber anders lösen als mit der Aufhebung vom Schutzstatus S. Also die Rückkehr ins Heimatland, das muss man anschauen. Man muss auch anschauen, was machen mit den Wehrpflichtigen in dem Land. Aber grundsätzlich einfach zu sagen, der Schutzstatus S wird nur noch auf die Gebiete beschränkt, wo die Schweizer sagen, die sind nicht gefährlich. Das halte ich für relativ schwierig. Man hat letztens wieder gesehen, dass in einer der westlichsten Städte der Ukraine ganz nahe an der Grenze zu Polen Raketen eingeschlagen sind. Und diese Familien sagen, ja, eigentlich sind sie sicher, aber wenn die Raketen kommen, haben sie halt Pech gehabt. Das halte ich nicht für die richtige Sache.
Aber es gibt doch einen Unterschied. Wir kommen gerade noch zum zweiten Punkt. Aber es gibt doch einen Unterschied, ob man im Westen von der Ukraine lebt, wo ab und zu einmal eine Rakete einschlägt, oder im Kriegsgebiet. Das war die Argumentation, die ich gehört habe.
Da gibt es garantiert einen Unterschied, aber ich finde sozusagen schlimm mit noch schlimmer vergleichen ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, besonders nicht, dass man sozusagen die Überheblichkeit hat. Ich könnte sagen, wo denn genau die rote Linie ist, eben im Wissen darum, dass es immer wieder überall Raketenangriffe gibt. Und einfach nochmal schnell zu dem Schutzstatus S. Wir haben ja den dazu mal aktiviert, um unser eigenes System nicht überlasten. Und was man jetzt macht, finde ich das zum einen unsolidarisch, ja, und auch unnötig. Auf der anderen Seite vor allem einfach tatsächlich umsetzbar. Wenn wir nach all die Gesuche gehen, einzeln prüfen, wie wir das sonst bei Flüchtlingsgesuchen machen, dann überlasten wir einfach unser eigenes System massiv zugunsten von einem minimalistischen Gewinn, dass man dann vielleicht irgendjemandem nachweisen kann, dass in seiner Gegend offenbar noch nie eine Bombe runtergefallen ist oder eine Rakete eingegriffen ist.
Also es wird komplizierter, es geht alles noch langsamer, weil man dann muss schauen, von wo kommt jemand aus der Ukraine, man muss schauen, ist es dort jetzt sicherer und Irene Kelly findet, das ist zynisch, wenn wir aus der Schweiz entscheiden, wo das jetzt sicherer ist und wo nicht.
Das sehe ich nicht so. Wir haben ja zum Beispiel Norwegen, die das jetzt auch macht, also wir sind nicht die Einzigen. Es ist einfach so, dass die nicht schutzbedürftig sind und gleich in der Schweiz leben, die nutzen unser System aus. Eigentlich werden sie in ihrem Land ja auch gebraucht. Es sind ganz viele ja freiwillig auch schon wieder zurückgegangen. Und sie nehmen hier einfach auch jemandem den Platz weg, der eben wirklich schutzbedürftig wäre. Und das wäre ja der Inhalt von der humanitären Tradition, dass man eben denen hilft, die wirklich schutzbedürftig sind.
Auch der Kriegsreporter Kurt Pelda hat geschrieben, er ist viel in der Ukraine und sagt, es ist richtig, dass man den Unterschied macht.
Ja, das kann er schon so sehen. Ich glaube, politisch ist es trotzdem falsch. Und man muss auch Kurt Belda sagen, jeder Mensch aus der Ukraine, wenn man den Schutzstatus S aufheben würde, hätte das Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit käme er oder sie nach einer vorläufigen Aufnahme über, weil die Rückkehr eben nicht zumutbar ist. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen, was wir da für Signal geben. Oder? Indem wir anfangen, von der Schweiz aus unterscheiden in Gebieten, wo man sagt, ja, da ist Krieg, das ist schwierig. Und in Gebieten, da passiert gar nichts oder etwa mal eine Rakete. Bestätigen wir eigentlich genau das, was der Putin will. Indem man sagt, ja, die ganze Ukraine ist gar nicht gefordert, sondern die Gebiete, wo er Russland zuschlagen will, die müssen wir halt sich selber überlassen. Das halte ich letztendlich für die weitere Entwicklung, auch für die Solidarität mit der Ukraine, die sich jetzt seit 3 Jahren massiv muss wehren gegen einen übermächtigen Angriff, halte ich für ein falsches Signal.
Aber das kommt ja von irgendwo, dass die bürgerliche Mehrheit sagt, wir wollen das ändern. Das kommt aus den Kantonen, die sagen, wir haben Schwierigkeiten weiterhin, um die Menschen unterzubringen. Das kommt doch von irgendwo, dass die Solidarität, ich sage es jetzt nicht gerade kippt, aber dass sie Risse überkommt.
Also dass es einzelne Kantone zum Teil eng war, aber nicht primär nur wegen der Ukraine, sondern einfach allgemein wegen der Migrationslage. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber jetzt einfach sozusagen voreilig schon gut sagen, die Solidarität sieht bröckelig aus oder wird sonst bröckeln, wenn wir nicht etwas unternehmen, finde ich, ist der völlig falsche Ansatz. Und das Problem ist ja, das System wird noch mal, es wird noch mehr belastet, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer nachher sozusagen Einzelfallgesuche stellen und Einzelprüfungen müssen durchzogen werden. Was wir damit erreichen, ist auch, dass wir unser System noch mehr überlasten und auch Kantone noch mehr in die Bredouille bringen. Ich glaube, das ist unmöglich, weder im Sinne von denen, die jetzt schon tatsächlich aufgrund der höheren Fallzahlen an der Limit laufen, noch im Sinne der Ukrainerinnen und Ukrainer, weil es herrscht trotz allem immer noch im ganzen Land Krieg.
Also es bringt nichts. Erstens einmal muss man die Gesuche genauer prüfen. Das belastet das Asylsystem in der Schweiz mehr. Zweitens kann auch jede und jeder aus der Ukraine ein normales Asylgesuch stellen. Also unter dem Strich ist die Massnahme untauglich, höre ich von da.
Das sehe ich nicht so. Es ist ganz wichtig, dass man eben genau unterscheidet zwischen Schutzbedürftigkeit und Nicht-Schutzbedürftigkeit. Das ist ein total normaler Vorgang, dass man dort eine Unterscheidung machen muss. Und wir wollen ja diesen Leuten, und es ist richtig, dass wir diesen Leuten helfen, die schutzbedürftig sind, aber dann muss man ganz klar die Unterscheidung machen. Und ich glaube, was natürlich die Solidarität auch eben leidet darunter und die Stimmung gekehrt hat, ist, dass wir jetzt 2,5 Jahre den Krieg haben und es sind immer noch über 70%, die nicht arbeiten und eigentlich könnte arbeiten. Und ich weiss selber von einigen Fällen, die einfach sagen, ich habe keine Lust. Und das ist natürlich sicher nicht förderlich für das Zusammenleben hier in der Schweiz.
Also es ist auch ein Integrationsproblem.
Einfach ist es dann schon. Es sind ja immer noch vorwiegend Frauen, die mit ihren Kindern da sind. Wir sind ein Land, das wenig staatliche Kinderbetreuung hat. Sie sind in der ganzen Schweiz verteilt. Je nachdem, wo man wohnt, ist es überhaupt nicht einfach zum Arbeiten. Und was man trotzdem sieht, dass seitdem man Massnahmen auch ergriffen hat, beim SEM, dass man wirklich jetzt die Arbeitsintegration aktiv fördern. Und ich glaube, es sind alles nur Fachkräfte, kommt das Problem sozusagen von der Arbeitsmarktintegration löst sich von selber. Seitdem nehmen die Zahlen trotzdem überall zu.
Und auch, ich höre aus Bern und Zürich, der Druck steigt, weil offenbar auch viele Roma-Familien aus diesen Regionen kommen und das erhöht die Schwierigkeiten nochmal mehr.
Das ist etwas ganz anderes. Dort gibt's, muss man verstärkt abklären, wie kommen die zu ihren Pässen. Es gibt dort auch, dass die Pässe gefälscht werden und so weiter. Und das ist etwas, was man anschauen muss. Und es gibt auch dazu entsprechende Munitionen, die ich auch unterstützt habe. Das ist aber etwas ganz anderes als der Schutzstatus S für die Ukrainerinnen und Ukrainer aufheben. Und noch eines, oder? Die Emotion hat ursprünglich wollen, dass man es rückgängig, also rückwirkend
macht. Also für die, die schon da sind.
Die schon da sind. Und jetzt hat mindestens der Nationalrat das abgeschwächt und gesagt, nur für die, die jetzt kommen. Aber trotzdem, ich glaube einfach nicht, also die Erfahrung, die ich mache, ist nicht die, dass die Schweizer Bevölkerung die Solidarität mit den ukrainischen Menschen verliert. Im Gegenteil. Wir haben immer gewusst, ein Krieg geht sehr lang. Und ich erinnere daran, die Schweizer Solidarität ist mit den Ungarn und den Tschechen, die sie geflochten sind, haben auch nicht alle gesagt, die müssen sofort können arbeiten. Dort ist sie immens gross. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch also mit unseren mitteuropäischen Nachbarn, die Solidarität gegenüber der Ukraine aufrechtzuerhalten, weil der Krieg darf für die Ukraine nicht verloren gehen.
Mehr Waffen für die Armee, weniger Hilfe für die Ärmsten.
Die Armee soll nächstes Jahr rund 500 Millionen Franken mehr bekommen, als der Bundesrat geplant hat. Das hat der Nationalrat diese Woche entschieden. Um das zu finanzieren, muss wegen der Schuldenbremse an anderen Orten gespart werden. Unter anderem wird der Nationalrat 250 Millionen Franken bei der Entwicklungshilfe einsparen. Die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung müsse an erster Stelle stehen, sagen die Befürworter. Die Gegnerinnen warnen vor dem drastischen Kahlschlag. Die Entwicklungshilfe sei der zum
Irene Kelly, die Viola Amherd, Bundesrätin, verantwortlich für die Armee, sagt selber, die geografische Distanz ist kein verlässlicher Schutz mehr. Darum braucht es mehr Geld für die Armee.
Ja, geografische Distanz ist in der heutigen Welt selbstverständlich kein verlässlicher Schutz. Aber ich glaube, die Nachbarn, die wir umgeben, sind trotzdem immer noch sehr wichtig. Und wir wissen, wir wohnen in einem sehr friedlichen in einer sehr friedlichen Nachbarschaft. Ich glaube, was ja vor allem daran stört, ist, dass es einfach eine sehr, sehr kurzfristige Sicherheitspolitik ist, die man macht, wenn man aufrüstet und alles sozusagen über das Gross von einer möglichst schnellen Aufrüstung jetzt von der Schweiz bricht und dafür dort spart, wo man eben auch Sicherheitspolitik macht. Und Friedensförderung, Entwicklungszusammenarbeit, das ist halt einfach der lange Arm von der Schweiz und das ist der lange Arm von einer stabilen Welt. Und ich glaube, eine stabile Welt ist das, was am Schluss Frieden bringt und nicht mehr Waffen im eigenen Land zu haben. Darum verstehe ich vor allem das nicht, das Ausmachen sozusagen, dass man jetzt aufrüstet zulasten von den Ärmsten der Welt und zulasten von dem, was wir als Schweiz, als neutrales Land, tatsächlich am besten können, Entwicklungszusammenarbeit.
Kritik gibt es ja von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Sie sagt, der Plan bis 2030, so viel mehr Geld in die Armee zu investieren, das geht nicht auf. Das geht jetzt fürs nächste Jahr. Aber wenn wir es langfristig anschauen, mit dem Defizit, das wir haben im Bundeshaushalt, funktioniert es einfach nicht.
Doch, es muss funktionieren. Und für das, man muss ein bisschen zurückschauen. Oder? 1990, seitdem Mauerfall. Die Leute haben alle das Gefühl gehabt, der ewige Frieden ist ausgebrochen in Europa. Das ist leider nicht der Fall. Und man hat einfach seitdem die Armee massiv vernachlässigt. Also man hat nicht mehr investiert. Die Ausgaben sind stagniert. Andere Bereiche, beispielsweise Entwicklungszusammenarbeit mal 3, hat sich verdreifacht. Plus 200%. Und es ist einfach wichtig, dass die Armee jetzt, wir fahren immer noch mit Fahrzeugen aus den 60er-Jahren, kurven wir immer noch in dieser Armee. Und es braucht Investitionen in Verteidigungssysteme, in Fahrzeuge, in Ausrüstung für unsere Armeeangehörigen, weil man es einfach vernachlässigt hat. Und es ist richtig, dass man es bei der Entwicklungszusammenarbeit nimmt. Wir schicken pro Jahr 3,8 Milliarden Franken Steuergelder ins Ausland. Wir geben 4 Milliarden aus für Asyl und Migration. Und es geht einfach darum, dass man das Ausgabenwachstum mal ein bisschen kappt. Es geht um 250 Millionen. Das ist ein Tropfen auf einen heissen Stein, wenn man vergleicht mit den Ausgaben, die man hat.
Also ich verstehe, das ist für den Lars Guggisberg ist eine Waage zwischen der Armee und Entwicklungshilfe. Und je nachdem kann man das ein bisschen austarieren. Für die Irene Kehle ist es keine Waage, sondern die Entwicklungshilfe ist wichtiger als die Armee. Was ist es für den Gerhard Pfister?
Es ist wichtig, dass man für die Armee mehr Geld zur Verfügung stellt.
In dem Tempo?
Weil es ist wirklich dringlich. Es ist so, wie der Lars Guggisberg gesagt hat, wir haben da, das ist vor allem die Schuld der Bürgerlichen, weil die Linken haben noch nie der Armee irgendetwas geben. Wir haben selber die Armee zusammengespart und das ist unser Fehler. Also müssen wir ihn jetzt selber korrigieren. Und das machen wir jetzt. Also wir haben es jetzt einmal geschafft, dass wir uns unter den Bürgerlichen geeinigt haben, dass die Armee nächstes Jahr mehr Geld bekommt.
Jetzt kommt es aber.
Und das Aber ist, dass sich die beiden Räte, die bürgerlichen beiden Räte, nicht ganz einig sind, wo man jetzt die halbe Milliarde hernimmt. Und der Schwerpunkt beim Nationalrat ist bei der Entwicklungshilfe, der Schwerpunkt beim Ständerat, wenn das morgen bestätigt wird, ist die Asylausgabe. Und, wir haben in der Schweiz zwei Kammern-System, wir haben Differenzbereinigungen und ich bin der Meinung, man muss sich dort irgendwo bei der Asyl, aber auch bei der Entwicklungshilfe auf einem anderen Niveau finden. Bei beiden nicht so viel, sondern ausgewogen.
Also 100 Millionen bei der Entwicklungshilfe sparen als Beispiel.
Man muss sicher in die Richtung kommen. Aber auch da bitte ich einfach wirklich um Verständnis. Das geht jetzt Tag für Tag zwischen den Räten hin und her. Und am Ende müssen wir schauen, dass einerseits die Armee mehr Geld bekommt nächstes Jahr und dass andererseits die Gegenfinanzierung, dass die auch einigermaßen ausgewogen ist. Und im Moment ist sie das noch nicht, aber wir sind erster Rat national.
Also für den Gerhard Pfister ist es noch nicht ausgewogen. Also es gibt immer noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht nur eine 100-Millionen-Kürzung ist in der Entwicklungshilfe.
Ja, selbstverständlich, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Nein, leben können wir damit nicht. Wir müssen ja eh mit dem leben, was das bürgerliche Parlament uns am Schluss als Deal überhaupt noch offeriert. Aber selbstverständlich würde es uns sehr freuen, wenn die Mitte dort sozusagen auf mehr Richtung Ständeratskonzept einschränken würde. Weil Fakt ist heute, wenn man wirklich die 250 Millionen bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei der Entwicklungshilfe einsparen würde, dann müssen ganze Projekte, also Projekte, die heute schon gut laufen, wo wir wissen, sie haben auch eine Wirkung für die Ärmsten der Welt oder für eine Konfliktbewältigung in diesen Regionen, die müssen eingestampft werden. Das ist nicht einfach ein bisschen Geld, das es nachher nicht mehr gibt, sondern doch, das sagen alle Direktorinnen und alle aus der Entwicklungszusammenarbeit also, wissen heute. Es ist ein massiver Einschlag. Ich finde wirklich, es steht in einem Land wie der Schweiz. Wir sind ein neutrales Land. Wir wissen in einem kriegerischen Fall würden wir nicht in einem Grossbündnis mitkämpfen können. Das heisst, dort wäre also unsere Solidarität dann wieder an einem kleinen Ort. Aber was wir wirklich können, ist mit dem humanitären Erbe und auch mit der Glaubwürdigkeit, die wir haben, mit dem Erbringen von unseren guten Diensten, dort können wir Friedenspolitik
also
machen weltweit.
Auch, das Projekt müsste eingestellt werden. Die Allianz Süd, also die sich einsetzt für die Menschen im Süden, die schreiben von Hunger Games im Bundesbern.
Ja, ich meine, das ist eine absolut inakzeptable Wortwahl. Und wenn die NGOs, gerade wie Allianz Süd, noch weiter so machen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie noch viel weniger bekommen. Oder? Es ist einfach eine skandalöse Wortwahl, wenn man den Bürgerlichen da inhuman irgendwann Handeln unterschiebt. Man muss anerkennen, auch in der Entwicklungshilfe, gibt es Projekte, die dienen nicht direkt sofort der humanitären Hilfe. Sondern da gibt es mittelfristige Projekte. Und wenn das Parlament sagt, wir müssen irgendwo etwas sparen, wir müssen eintragen, dann gibt es auch bei der Entwicklungshilfe Effizienzgewinn. Und dann müssen halt gewisse Lobbyorganisationen auch in diesem Bereich ein bisschen zurückstecken. Das geht für eine Allianz Süd problemlos.
Also das geht mit Effizienzgewinn, aber Investition in Ausbildung, Investition in Krankenhäuser, in medizinische Versorgung, das ist doch eine langfristige Investition in die Sicherheit auf diesem Planeten.
Das sind es ist weiterhin gewährleistet. Das wird natürlich verschwiegen jetzt von der Linken oder humanitäre Aktionen. Dieser Bereich wird gar nicht angelegt. Ja. Dort gibt man weiterhin Milliarden von Geldern rein. Und es wird nur die Entwicklungszusammenarbeit, und es geht nicht um die humanitäre Hilfe an der Front, die Beispiele, die ihr genannt habt. Sondern es geht darum, dass man die 3,8 Milliarden, die wir momentan einfach ins Ausland verschenken, momentan, dass man die ein bisschen abnimmt, das Ausgabenwachstum der letzten Jahrzehnte ein bisschen abnimmt. Und es geht nur um das. Also es ist überhaupt nicht das Ende von der humanitären Schweiz,
die also
wir
da jetzt proklamieren.
Wir wissen ja alle, dass wir sie nicht einfach verschenken, sondern es gibt einen Gegenwert dafür. Ein Gegenwert ist eine stabilere Welt, wenn die Ärmeren nicht ganz so arm sind und eine Entwicklungsperspektive in ihren Ländern haben, sind auch wir am Schluss froh, weil es gibt nämlich weniger Migrationsströme und so weiter. Also es ist nicht verschenktes Geld, sondern ich glaube, es ist eine Aufgabe von der reicheren, von der wohlentwickelten Länder, vor allem auch von Ländern, die eine lange humanitäre Tradition haben, dass wir ein bisschen etwas dazu beitragen mit unserem Reichtum, dass es den Armen nicht ganz so verschissen geht.
Auf dieser völlig unbestritten.
3,8 Milliarden.
Völlig unbestritten, aber es bitte auch um Kenntnisnahme, es gibt in diesem Riesentopf Projekt, wo tatsächlich nicht direkt am Weltfrieden
hat. Aber das hat ja auch mit dem Schuldenbremsfetisch der Bürgerlichen zu tun. Gehört nicht die Schuldenbremse reformiert? Weil wenn man so viel in die Armee will investieren, muss es irgendwann aufgehen. Dann muss man vielleicht auch ehrlich sein und dem Volk sagen, ohne Steuererhöhung geht es nicht.
Man kann das bei anderen Sachen kann man das durchaus. Wir sind da offen, wenn man sagt, wir wollen mit der Mehrwertsteuer die Armee finanzieren. Das kann dann das Volk entscheiden, wenn dann mal so ein Vorstoss da ist. Aber wir müssen einfach wissen, Tatsache, dass die Schweiz zum Beispiel in der Pandemie hat 35 Milliarden ausgeht, um die Wirtschaft zu schützen, um die Menschen zu helfen während der Pandemie, hat etwas damit zu tun, dass wir eine Schuldenbremse haben. Und ohne die Schuldenbremse ist der Staat nachher in Krisenzeiten nicht mehr so gut in der Lage, den Menschen zu helfen. Und die Schuldenbremse ist sehr, sehr wichtig in diesem Land. An der sollten wir nicht rütteln.
Noch 9 Jahre und dann ist Schluss.
Das Kernkraftwerk Betznau soll bis Ende 2033 abgeschaltet werden. Das hat die Betreiberin Oxpo diese Woche bekannt gegeben. Das AKW Betznau ist weltweit das älteste Kraftwerk, das noch in Betrieb ist und produziert pro Jahr Strom für rund 1,3 Millionen Vier-Personen-Haushalte. Kernkraftgegner freuen sich über das Ablaufdatum. Atomkraftbefürworterinnen sehen die sichere Stromversorgung in Gefahr, wenn die AKWs nicht ersetzt werden.
Gerhard Pfister, ein vernünftiger Entscheid oder setzen wir die Stromversorgung der Schweiz aufs Spiel?
Der Entscheid, wie lange ein AKW laufen in der Schweiz, ist abhängig von zwei Sachen: Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Oder Sicherheit zuerst. Und wenn der Betreiber Axpo zum Schluss kommt, dass es bis dann, bis 2033 geht und nachher nicht mehr, dann ist das zu akzeptieren. Und dann ist das auch ein Teil von der Energiestrategie, wo man gesagt hat, man schaltet nichts ab, sondern solange das sicher ist und solange das wirtschaftlich ist, werden wir es machen. Axpo kommt zum Schluss, nachher ist es offensichtlich nicht mehr, mindestens noch nicht mehr wirtschaftlich, über die Sicherheit. Da entscheidet ja nicht Axpo selber. Insofern ist das ein richtiger Entscheid und ist ein weitsichtiger Entscheid von der Axpo.
Also du kannst dich eigentlich freuen, oder? Zwei Atomkraftwerke selber, die abgestellt werden, jetzt wird noch mal investiert, 350 Millionen, auch das sicher bleibt.
Ja, wie sicher sie sind, ist bei diesen uralten AKWs sehr umstritten, zu Recht auch. Ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn es noch schneller gegangen wäre und sich Axpo dafür entscheiden könnte, 350 Millionen auch schon in die Erneuerbaren zu investieren, weil auch für Axpo wird es ja in Zukunft geben, nach dem Abschalten von Betznau 1 und 2. Aber grundsätzlich sehe ich es wieder, Gerhard Pfister, ist ein sehr logischer und irgendwo durch auch erwartbarer Entscheid gewesen, dass es dieser Wert als AKW irgendwann nicht mehr wirtschaftlich sein wird. Das ist klar gewesen. Und dass sie das jetzt auch mit einem gewissen Vorlauf kommunizieren, finde ich auch fair, weil damit hat man eine Planungssicherheit. Und wir wissen auch, dass wir jetzt mit der Energiestrategie den Zubau, den wir mit dem Stromgesetz auch beschlossen haben, machen müssen.
Aber wäre es nicht gescheiter gewesen, die Renkeli hat es angesprochen, die 350 Millionen in die Energiewende zu investieren, erneuerbare Energien und so weiter?
es wäre sicher gut gewesen, wenn man jetzt noch mehr in die Sicherheit würde investieren bei den KKW. Offenbar tut jetzt Taxpo lieber noch in die Löhne von der Geschäftsleitung investieren, als in die Sicherheit von dem KKW. Aber nein, der Entscheid der zeigt einfach ganz klar die Planlosigkeit in der Energiepolitik, in der wir drinnen sind. Die Energiestrategie, das verhält überhaupt nicht. Wir verlieren mit Beznau die Grundlast, die wir unbedingt brauchen. Wir brauchen planbare Energie und die verlieren wir zusätzlich. Wir haben nur noch so unplanbare Wind, Solar, wo einfach so Flatterstrom, wo wir damit haben. Wir sind viel abhängiger vom Ausland. Und das Problem ist, schaut nach Deutschland, die sind auch überall, wollen die aussteigen, KKW, Gas, Kohle, wollen sie nicht mehr, das sind die planbaren Energien. Und dann haben wir mal zwei Wochen lang keine Sonne und kein Wind oder fast nicht. Und dann explodieren die Kosten gerade. Und wir sind auf dem genau diesem Weg. Oder? Wir werden jetzt genau das auch müssen erwarten. Und, wer trägt die Kosten? Das ist der Mittelstand und das sind die KMU. Und das ist natürlich das Desaster.
2040. In den 2040er Jahren rechnet AXPO mit Problemen in der Energieversorgung. Was sagt der CEO von AXPO?
Ja, und gerade darum haben wir in der Schweiz die direkte Demokratie. Das Volk hat einmal gesagt, die Energiestrategie heisst AKW lang laufen, als sicher sind und wirtschaftlich sind, nachher ersetzen. Jetzt gibt es eine Volksinitiative, die das rückgängig machen will, die AKW wieder erlauben will. Und darum, gerade darum verstehe ich den Bundesrat Rösti schon nicht, weil er, wenn er dort einen Gegenvorschlag macht, weil der Entscheid vom Volk, der wird damit nur rausgezögert. Und darum würde ich eben schon sagen, es braucht keinen Gegenvorschlag zu dieser Initiative, sondern die Initiative möglichst schnell fürs Volk. Dann kann das Volk sagen, wollen wir wieder neue AKW, ja oder nein. Und dann haben wir wieder die Sicherheit, die wir alle wollen.
Aber man hätte jetzt gerade noch etwa 20 Jahre Zeit, wenn man am AXPO-CEO glaubt, um eine Alternative zu schaffen. Entweder sind es Gaskraftwerke oder ein neues Atomkraftwerk.
Oder mehr Zubau von der Erneuerbaren. Es ist ja nicht so, dass wir dort nicht auf Kurs wären, sondern endlich haben wir sozusagen Grundlage geschaffen.
Aber der Lars
Guggenberg
sagt, der Flatterstrom, wenn es Flauten hat und bedeckt
ist. Ja, das glaubt die SVP immer. Auf der anderen Seite könnte Lars Guggenberg auch sagen, dass gerade ein Studio vom Bundesrat rauskommt, das sagt, dass wir Beznau beide Blöcke mehr würden einsparen, wenn wir nur schon bei der Effizienz würden vorwärts machen. Also wenn all die Geräte, die heute irgendwie am Stromnetz hängen, die nicht gebraucht werden, eben nicht würden am Stromnetz hängen. Also ich glaube, ja, wir haben viel zu tun und ja, es ist aber auch absolut machbar. Und es ist doch absolut normal, dass ein Betreiber, wenn sein Kernkraftwerk sich nicht mehr rechnet und er auch der Meinung ist, seine Zukunft ist erneuerbar, dass er dann sagt und auch im Sinne der Planungssicherheit sagt, wenn er den Stecker ziehen wird.
Also mehr Vollgas in Energiewende als im Traum von neuen AKW.
Es ist einfach völlig unrealistisch mit den Zahlen, die man hier fungiert. Ich meine, die Windkraftwerke sieht man ja jetzt, die scheitern auch. Ja? Erstens, wir sind kein Windland. Zweitens, sie werden bekämpft mit Einsprachen. Dann haben wir Wasser. Projekt, wo von wem torpediert werden? Von den Grünen. Man kann nicht einmal richtig Grimselstaumauer ein paar Meter erhöhen. Oder man kann auch das Driftprojekt, das torpediert wird von grüner Seite. Also es ist einfach total eine widersprüchliche Energiepolitik. Und darum, ich habe gesagt, wir brauchen planbare Energie. Und planbare Energie ist ein sicheres neues Kernkraftwerk.
Ich glaube, das ist auch das Einzige, was total utopisch ist. Tatsächlich gibt es keinen einzigen Betreiber und keinen einzigen Investor, der das momentan finanzieren würde. Die neue Technologie, die davon schwärmt, ist einfach noch nicht mal da. Es ist nicht nur in der Kinderschule, sondern es gibt sie einfach gar noch nicht. Und wir wissen, dass wir haben Energien, die wir zubauen können und die sind erneuerbar. Das hat meiner Meinung nach das Volk auch nach dem Annahme der Energiewende ein paar Mal jetzt noch mal zeigt, auch mit dem Stromgesetz. Und das ist der Weg, das ist der Auftrag. Und dort sind wir jetzt dran. Und irgendwelche Träume zu haben, dass es irgendwann wieder ein AKW gibt, sind einfach Utopien.
Aber es wird ja torpediert, die erneuerbare Energie, von eurer
Seite.
Nicht
von mir.
Ja.
Gerhard Fischer, Irene Kehli, Lars Guggenberg. Danke vielmals für die engagierte Diskussion. Leider sind wir am Schluss. Der Sonntag, den gibt es auch als Podcast. Immer aber am Montagmorgen ganz früh. Morgen im Tag täglich zu Gast ist der Kurt Pelder. Wir haben schon über ihn geredet. Wir reden mit dem Kriegsreporter über die Ukraine, aber auch über Syrien nach dem Sturz vom Assad-Regime. Bin ich zu Hause, wünsche ich noch einen wunderbaren Abend. Ade miteinander.